herzlich willkommen zum Podcast Begegnungen im Zentrum.
Ich mache hier nur Quatsch mit anderen Leuten. Ich habe das nicht professionell gelernt, wie man das so ein Netzwerk aufbaut und wie die Social Media pflegt oder solche Sachen. Keine Ahnung. So, das ist ein bisschen, experimentieren wir uns da.
Mein Name ist Alissa Arz und ich sitze hier heute gemeinsam mit Sascha Pust.
Hallo zusammen.
Begegnung im Zentrum ist ein Podcast, in dem wir mit Menschen aus dem Forschungszentrum Jülich ins Gespräch kommen möchten, die wir spannend finden. Nicht unbedingt wegen ihrer Arbeit, sondern vor allem, weil sie sich für bestimmte Themen begeistern oder eine interessante Geschichte zu erzählen haben. Unser heutiger Gast ist Christina Manzano. Sie arbeitet seit 2009 am Forschungszentrum, ist Expertin für Daten- und Dateisysteme am Jülich Supercomputing Center, dem JSC, und leitet dort das Operation and Development Team Technical Services. Ich habe Christina vor allem durch ihr Engagement in Frauennetzwerken am Forschungszentrum kennengelernt. Das Thema Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft und speziell im High-Performance-Computing treibt Christina um und sie setzt sich auf vielen Ebenen dafür ein, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und Frauen sichtbar zu machen. Sie ist Vorstandsmitglied von UNHPC, dem lokalen Jülicher Chapter der Internationalen Women in High-Performance-Computing-Initiative und auch eine der Autorinnen des Blogs UNHPC Voices, in dem es um Erfahrung mit der Arbeit in der HPC-Gemeinschaft geht, aber auch um Themen wie Karrierestrategien oder persönliche Herausforderungen. Sie nimmt zudem regelmäßig an den Writeathons von Female Voice teil, bei denen Wikipedia-Artikel über Jülicher Professorinnen verfasst werden und auch an den Female Voice Lunches. Und zudem besucht sie Veranstaltungen und Konferenzen sowohl als Speakerin als auch als Teilnehmerin. Und all das macht sie größtenteils ehrenamtlich neben ihrer eigentlichen Arbeit. Und ich freue mich daher ganz besonders, dass sie sich heute die Zeit für unser Gespräch genommen hat. Schön, dass du da bist, Christina.
Danke, Alissa, danke.
War die Zusammenfassung korrekt?
Ja, nur musste ich mich ein bisschen zucken, als du Vorstandsmitglied der UNHPC, weil das klingt sehr groß. Also wir sagen immer Orga-Team. Okay. Ja, wir sind Orga-Team. Also so.
Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wo. Ich habe es irgendwo im Internet gefunden, dass du eines der Vorstandsmitglieder
bist. Das kann sein, dass so geschrieben ist, aber ja. Also Orga-Team klingt besser.
Okay, dann, wenn es nochmal kommt, bleibe ich bei Orga-Team.
Okay.
Bevor wir inhaltlich in das Thema einsteigen, ist dein Werdegang ganz spannend. Also du bist in Spanien geboren, hast in Valencia und anschließend in Trondheim in Norwegen studiert. Wie bist du ans Forschungszentrum gekommen?
Ich habe da in Norwegen, in Trondheim, da Master studiert und dann habe ich meinen jetzt heutigen Mann kennengelernt. Und da war ich fertig mit meinem Studium in Trondheim und ja, noch nicht. Ich studierte noch in der RWTH Aachen und dann habe ich da so wie, ja, was mache ich jetzt? Ja, was machen wir? Ich habe ein bisschen geguckt, vielleicht kann ich einen Job in Deutschland finden. Und dann habe ich ein bisschen in der Region geguckt, nicht mit dem Ziel Forschungszentrum. Ich kannte Forschungszentrum Jülich noch nicht. Ein bisschen rumgeschaut und mich beworben für mehrere Stellen und bin hier gelandet, so ganz zufallsmäßig, würde ich sagen.
Ja. Und lange geblieben. Genau, 2009 ist schon eine Zeit lang her. Wie war das damals für dich, als du als Frau mit einem internationalen Background ans JSC gekommen bist?
Ja, das war interessant. Also als ich angefangen habe, muss ich sagen, war in JSC noch nicht so, es gab noch nicht so viele Leute aus dem Ausland, sogar mehr auch Leute, die sehr, sehr lange da waren. Und da war ich sehr exotisch irgendwie. Also alle waren super nett zu mir, aber klar, man ist die Exote da. Und ich konnte kein Deutsch, was schwierig für mich war, weil ich so sehr gerne quatsche. Es ist ganz schwierig. Also klar, alle haben mit mir auf Englisch immer sehr höflich und immer zu mir Sachen gesagt, aber ich könnte nie spontan in eine Unterhaltung oder sowas so meinen Senf dazugeben. Und das war hart. Aber ja.
Und wann wurde das besser?
Peu à peu. Also ich habe, also mein ehemaliger Chef war ganz klar zu mir, Sie müssen Deutsch lernen. Das ist so quasi, nee, ganz nett, aber hat ganz klar gemacht und ich, ja, mache ich. Und habe ich so Kurse gemacht in der Tat und dann habe angefangen, dann man versteht mehr und dann kann greife ein Wort da und dann kann man Sätze machen, aber reicht noch nicht, bis man richtig fließend ist. Aber immerhin, so ich denke, 2 Jahre war der so ungefähr, was mir gekostet hat, schon sagen, jetzt kann ich Sachen auf Deutsch sagen. Ja. Aber so richtig, richtig fließend war das noch nicht. Also da war ein, ja, ich kann nicht sagen, wann genau, aber irgendwann hat das Klick gemacht, das jetzt.
Ja.
Aber bis dahin war nicht so einfach. Ja. Ja.
Und wie ist das heute? Also es arbeiten, soweit ich weiß, mittlerweile deutlich mehr Menschen mit einem internationalen Background am JSC. Angenommen, du kämst jetzt heute im Jahr 2025 ans JSC. Was glaubst du, wie es da wäre oder wie erlebst du es jetzt?
Jetzt ist ein bisschen mehr offener, weil es sind mehrere Leute aus dem Ausland, die nicht gut mit Deutsch ganz wenig können oder gar nicht. Und ja, es gibt jetzt viele Abteilungen, die nur auf Englisch die Sitzungen haben. Mhm. Die sind aber einige wie meine, die noch auf Deutsch die Abteilungssitzungen haben. Klar, wenn man da sich nicht wohlfühlt, kann ich mal etwas auf Englisch fragen und da wird die Sprache gewechselt, das ist kein Problem. Aber es ist jetzt mehr offener und ein bisschen nicht so, du fühlst dich nicht so, oh gut, ich bin hier so ganz anders und alles. Mhm. Und nee, es hat sich entwickelt, in einem positiven Sinne.
Du hast ja dann beides erlebt, ne? Also Sprache lernen, so Schule ganz klassisch, ne? Und Sprache on the fly lernen quasi, weil man es muss. Fühlt sich das sehr unterschiedlich an?
Definitiv.
Weil ich kenne nur die Erfahrung, Sprache in der Schule lernen.
Also ganz andere Motivation. Also ich habe in der Schule Englisch gelernt, klar, und dann ist quasi als Spaß, nicht als Spaß, also es ist in der Schule, du musst das lernen, aber es ist anders. Und dann hier war ich so, okay, jetzt besuche ich Kurse, jetzt muss ich doch was lernen und das dann benutzen, sodass ich das lerne und nicht einfach nur die Regel dann mir merke und dann nicht verwende. Also es ist ganz anders. Aber mir macht Spaß. Also ich muss sagen, das Sprachenlernen war immer so, ich mag das. Deswegen war trotz hart, wie ich jetzt gesagt habe, war hart auch am Anfang, aber war gut. Mhm. Irgendwie auch. Beides.
Mhm. Okay, das heißt, du hast gerade eben gesagt, du warst die Exotin, weil du aus dem Ausland ans JSC gekommen bist. Das heißt, als Frau an sich warst du gar keine Exotin in dem Institut? Oder wie würdest du sagen, mit Blick auf Frauenanteile im JSC, wie hast du es damals erlebt versus
heute? Also ich habe nicht so wahrgenommen, wie jetzt den Frauenproblematik, den Anteil in solche Felder. Ich habe, es gab mehr Männer als Frauen, aber ich habe das nicht so, habe mich nicht so richtig so auf den, oh wow, das ist schlimm. Nee, also ich denke, ich hatte auch andere Probleme oder andere Sachen mehr im Kopf, dass das nicht so mir direkt ins Auge dann aufgefallen ist.
Das ist ja dann jetzt heute anders. Also ich habe ein kleines Zitat mitgebracht über dich, aus dem Artikel, der im Herzog erschienen ist, in dem Kultur- und Stadtmagazin. Da ist am 8. März diesen Jahres am Weltfrauentag ein Artikel erschienen und da schrieb die Autorin, mit ihrem Engagement möchte Christina Manzano nicht nur dafür sorgen, dass Frauen sichtbarer werden, sondern auch gerade junge Frauen zu einer naturwissenschaftlich-technischen Karriere ermutigen. Warum möchtest du das? Also warum möchtest du Frauen auch davon begeistern, in die Wissenschaft zu gehen? Was ist es, was dich an diesem Umfeld so reizt? Wo kommt es her?
Ja, ich muss überlegen. Also was ich gesagt habe, als ich ankam, habe ich noch nicht so richtig wahrgenommen, oh, ich bin eine von den wenigen Frauen, obwohl das war immer so im Hintergrund, weil ich habe auch in Spanien studiert und in dieser Engineering, Telecommunications Engineering, da gab es weniger Frauen. Mhm. Nicht so krass als in Norwegen. In Norwegen war deutlich schlimmer. Da habe ich das richtig wahrgenommen. Okay, gibt es andere Frauen in diese Uni? Also das war noch krasser. Und dann ist man diese ermutigen. Ja, dann man ist die alleine da irgendwie, man muss sich ermutigen, so Sachen zu sagen in größeren Runden. Und dann habe ich selbst erlebt, wie ich mich nicht getraut habe, in irgendeiner Runde was zu sagen, weil ja, man traut sich, oh, weiß ich genug? Sollte ich jetzt meine Hand geben und dann eine blöde Frage stellen? Solche Sachen, weil ich das selbst erlebt habe und gesehen, dass andere auch das passiert, will ich das irgendwie, ich will etwas machen, sodass da die Frauen mehr trauen, sich trauen. Da, ja, also ich habe ein bisschen den Pfad verloren jetzt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Diese ja, andere ermutigen, dass sich zu trauen. Dass ich, ein Prozess ist für mich, dass ich in der Zeit erlebt habe, wie man das selbst mehr traut und ja, zeigen, ja, jeder kann das. Also man muss dann vielleicht in der richtigen Zeit und muss man irgendwann auch wieder Klick machen. Ja.
Ja, jetzt könnte man ja auch sagen, es gibt auch viele andere Bereiche, in denen man arbeiten kann. Warum ist es aus deiner Sicht wichtig, dass auch in der Wissenschaft mehr Frauen arbeiten?
Weil, also das ist bewiesen, aber ich habe intuitiv das auch wahrgenommen, dass wenn du in einen Raum Leute, die sehr unterschiedlich wirfst, mischst, und dann, um ein Problem zu lösen, dann kommen bessere Vorschläge, als wenn du einen Raum mit nur so alten, weißen Männern hast. Mhm. Weil die denken alle gleich. Und dann die suchen sich eine Lösung, die vielleicht nicht meinen, nicht, dass es schlecht ist, aber vielleicht könnte doch besser sein. Und wenn du andere, so mehr unterschiedliche Meinungen hast und das im Prinzip auch schwierig sein kann, wenn du in einen Raum hast mit sehr unterschiedlichen Meinungen, kann auch hart sein, weil dann musst du alles in Einklang bringen. Aber da die kommen bessere Lösungen raus. Mhm. Also, das ist einfach so. Deswegen ist es auch, weil ja, ich mir interessiert, wie die Sachen funktionieren und ich bin sehr lösungsorientiert Mensch. Suche nicht so richtig so über das Problem so zu streiten, okay, was suchen wir eine Lösung. Deswegen, ich finde, das ist eine gute Idee, dann zu Leute zu mischen und gucken, Brainstorming.
Mhm. Hast du das Gefühl, dass du da auch großes Vorhat und Role Model für andere Frauen geworden bist?
Ich habe ein bisschen Angst, dass ich so vorhin sowas so werde, weil ich Wie kann ich das sagen? Also ich will irgendwie zeigen, guck mal, du kannst das, aber jeder sollte seinen eigenen Weg finden. Mhm. Und ja, deswegen dieser Role Model ist ein bisschen, schreckt mich ein bisschen. Ja, ja, ich will kein richtiger Role Model werden. Ich mache das, du kannst das anderes machen. Weiß nicht, Beispiele geben. Ich finde, mit dieser ganzen Role Models Geschichte, was die Tendenz ist und nicht unbedingt schlecht, aber man muss vorsichtig sein, man zeigt eine Frau, die macht alles und super gut und man denkt sich, boah, wie kann sie das? Ich kann das nicht. Mhm. Das ist auch schlecht, weil du fühlst dich so ein bisschen niedergeschlagen, weil du kannst nicht alles, was die Frau macht. Aber was du nicht siehst in diesem Interview oder Podcast oder was auch immer, ist, was dahinter steckt. Mhm. Du siehst nicht, was die Frau für Netzwerk hat dahinter, wie andere Gebiete in ihrem Leben sie vereinbart. Du kennst das nicht, was für Schwierigkeiten sie hat, weil manchmal sagt man, toll, toll, toll. Mhm. Ja, aber das vielleicht ist nicht so toll im Hintergrund, aber das wird nicht gezeigt.
Mhm. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wäre auch deine Idee oder dein Wunsch, dass man eben nicht nur alles, was schön und toll und gut ist, nach außen zeigt, sondern damit sich dann auch Personen, junge Frauen, die in die Wissenschaft gehen wollen, identifizieren können mit einem potenziellen Role Model, dass man gerade auch über die Schwierigkeiten spricht, über das, was nicht gut geklappt hat, das, was herausfordernd war, unbedingt. Also da schon so einen differenzierten Blick
zeigt. Ja, unbedingt.
Mhm. Hast du ein Beispiel aus deiner eigenen Geschichte, wo du sagst, nur weil ich habe jetzt eben auch ganz, ganz lange ein Intro gegeben, was du alles noch neben deiner eigentlichen Arbeit machst und leistest. Du bist auch Mutter, du hast eine Familie, du hast Hobbys, ein wahnsinniges Pensum. Auch da könnte man ja von außen drauf schauen und sagen, wow, wie schafft sie das alles?
Boah, nee, also es gibt Momente, die ich nicht alles kann gleichzeitig, die Sachen ein bisschen daneben da bleiben, weil ich schaffe das nicht. Ich habe auch Netzwerk, was ich gesagt habe. Also ich habe leider meine Familie nicht hier. Wir haben hier keine Familie, die die Kinder übernimmt, aber wir haben Nachbarn, wir haben eine Babysitterin, die ab und zu kommt, solche Sachen. Mein Mann macht viel Homeoffice und es ist auch mega flexibel, auch mit den Arbeitszeiten und ich auch. Also ohne diese Flexibilität kann man nicht. Deswegen, ja, also und ich will, also ja, du hast da die Intro gegeben, also boah, sie macht alles. Nee, also ich kann manchmal Sachen laufen nicht so gut, weil ja, man ist überfordert und ich finde mich ein bisschen, manchmal, ich sage zu viel zu sagen zu alles und dann denke ich, oh Gott, ich hätte das vielleicht nicht sagen sollen. Also da muss man auch, also nee.
Ja.
Damit beantwortest du schon ein bisschen eine Frage, die eine gute Freundin von uns beiden mir aufgetragen hat, die ich eigentlich stellen sollte. Wie bringst du das alles unter einen Hut?
Also ich bringe das ein bisschen Chaos unter uns. Also es ist sehr chaotisch und dann manchmal, also da die Kalender, die ich mit meinem Mann habe, sieht aus so wie Plätze aus den Nähten und dann man denkt sich, und jetzt? Und dann kommen noch dazu alle die unerwartete Kinder sind krank, Kita hat Notbetreuung und alles rumherum. Also das ist läuft nicht perfekt, auf gar keinen Fall. Und zum Beweis habe ich die Gruppe, die Mädelsgruppe, ich finde das sehr schön. So, ich habe eine Gruppe in Signal mit mehreren Freundinnen und dann wir beschwerden uns da ständig. Weil, boah, jetzt läuft das super schlecht und die andere da immer so ermutigen, die andere, ja, wird irgendwann besser. Und das hilft, aber das ist, wo wir alle so unser Frust da werfen.
Das heißt, so ein stabiles soziales Netzwerk, also sei es wirklich Support wie eine Babysitterin oder dann auch, dass du das mit deinem Mann gut aufteilst, aber dann eben auch sowas wie Freundinnen.
Ja.
Du hattest ja auch in der Vorbereitung, also als wir uns kurz vorbesprochen haben, auch gesagt, dass du mit Kolleginnen arbeitest, dass da aber die Grenzen auch teilweise fließend sind zu Freundschaften.
Ja, also da wir uns so lange kennen, dann manche von uns, das sind schon Freundinnen außer der Arbeitszeiten. Und das ist klar und das ist sehr wichtig, also da so diesen Support da zu haben. Deswegen zum Netzwerk bauen und Thema, als wir diese UWIN-HPC-Geschichte angefangen haben, da eine Idee dahinter war, so ein Netzwerk von den Frauen, die hier im Institut haben, die sie alle miteinander reden und sich kennen. Mhm. Weil wir haben, du hast die Zahlen, du kannst die sagen, ich weiß es jetzt nicht, also du hast die gefragt, ich weiß nicht, wie viele Frauen jetzt, also ich hatte das.
Aktuell am JSC, also zum Stichtag 28. Februar diesen Jahres waren es von 350 Mitarbeitenden 98 Frauen, das sind 98. glatt 28%.
Mhm. Ja. Was nicht schlecht ist, aber was, also mein Kollege hatte auch ein bisschen geguckt, wie ist die Verteilung innerhalb die Divisions und oder Teams. Und in manchen Teams gibt es eine Frau. Und das ist die Sache, wenn du in dem Team alleine bist, es ist nicht, dass jeder Team alleine für sich hin arbeitet. Also man redet mit den anderen, klar, aber du bist ein bisschen mehr so so alleine in deinem Bild. Deswegen, wenn du andere Frauen kennst von im Institut, durch dieses Netzwerk, dann es hilft. Weil du kannst mit anderen Frauen von Themen sprechen, die vielleicht mit deinen männlichen Kollegen nicht so gerne. Also ja, und nicht unbedingt reden willst.
Ja, das heißt, ein Potenzial, was so ein Netzwerk wie das UNHPC-Netzwerk hat, ist eben dieses Frauen mit ähnlichen Hintergründen fachlicher Natur zusammenzubringen, Austausch zu ermöglichen. Gibt es da noch weitere Dinge, die du siehst, wo du sagst, das ist definitiv auch noch ein Vorteil, den solche Netzwerke haben?
Also dann kennst du auch dienstlich, was andere machen, weil ich hatte manchmal mit anderen gesprochen, ach so, du machst das und das. Und das wusste ich nicht, weil ich bin auch in meinem Gebiet. Und das ist auch interessant zu wissen, weil wenn Leute gesucht werden für Sachen, so Panels oder was auch immer, dann wenn du die Frau kennst, pass auf, die macht tolle Sachen, kannst du die vorschlagen. Mhm. Und solche Sachen, das ist zu kennen und vorschlagen und dann sagen, sie kann dir da helfen und guck mal, geht zu dir, zu die Person und die, um das zu machen, all das auch. Also das ist nicht nur persönlich, wie ich dich eben ein bisschen gesagt habe, sondern auch dienstlich sehr wichtig. Mhm.
Es gibt ja immer so verschiedene Phasen. Also du hast gesagt, euch kam die Idee, dieses lokale Chapter zu gründen und ins Leben zu rufen. Und stell mir das so vor, man ist anfangs sehr enthusiastisch, euphorisch. Ja. Ja. Dann ist es aber ja bei Netzwerken auch ganz, ganz wichtig, dass die lebendig bleiben. Also dass da auch langfristig was passiert. Ja. Kannst du uns da ein paar Einblicke geben, wie ihr das erlebt? Also wie gelingt es euch, das Netzwerk am Leben zu halten und mit Leben zu füllen?
Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich muss zugeben, es ist erstaunlicherweise. Nee, es ist sehr noch super motiviert und es ist, wir hatten das ganz am Anfang diskutiert, ja, solche Netzwerke, Gruppen starten immer stark und dann gibt nach. Ich denke, wir sind noch ziemlich stark da, was auch cool ist. Und ich denke es auch, weil eine Kerngruppe, wir kennen uns schon seit lange und auch außer der Arbeit. Und dann sind ein bisschen, wir haben in den Orga-Team auch, nicht Vorstandsmitglied, in den Orga-Team noch mehrere Leute eingebunden und die nehmen jetzt auch mehrere Tasks. Also es bleibt noch stark, aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich hatte von anderen Netzwerken auch gehört und selbst auch die Erfahrung gehabt, dass wenn die ein paar Leute, zwei, drei Leute anfangen, sehr stark, sehr motiviert, machen viel, aber PhD oder Postdocs, die wechseln, dann gehen, dann bleibt dann den Kern so dünner und wird dann nach und nach geben. Und wie man das am Leben haltet, das ist schwierig zu sagen. Also es ist, ich habe da keine richtige Antwort. Man braucht da, die Antwort wäre dann, man braucht eine Stelle für solche Sachen, eine bezahlte Stelle, die das ein bisschen vielleicht unterstützt. Und dann Freiwillige, die da ein bisschen so die Ideen bringen, aber eine Unterstützung, die das Sachen macht, die weniger Spaß machen, die zum Beispiel Webseiten pflegen und solche Sachen. Das ist ein bisschen, schön. Und, oder Termine wahrnehmen oder, keine Ahnung, E-Mails sortieren und dann, um das ein bisschen so am Leben zu halten. Aber so easy ist das nicht, nee. Aber wir sind noch da.
Ja, ich hoffe, ihr seid definitiv da.
Ich hoffe, wir bleiben noch da.
Ja, wenn ich es richtig, also du sagtest gerade, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist quasi das Optimum oder das Idealbild wäre, man hat eine Person, die sich mit einer halben Stelle wirklich dem Thema widmen kann.
Ja.
Was ich aber auch rausgehört habe, ist, dass so ein stabiler Kern von Personen, die vielleicht auch langfristig am Zentrum sind oder je nachdem, wo das Netzwerk dann verortet ist, die sich gut auskennen, die auch schon vernetzt sind und die eben dabei bleiben wollen. Also dass auch das nochmal ein Faktor ist, der dazu beiträgt, dass Netzwerke dann auch hoffentlich stabil bleiben. Im Gegensatz dazu, dass, wie du sagtest, wenn andauernd Fluktuation ist und permanent neue Personen kommen, andere wieder gehen, dann ist auch die Verbindlichkeit wahrscheinlich eine andere.
Ja.
Wie sehr hast du das Gefühl, dass äußere Einflüsse helfen für so ein Netzwerk? Ich meine, ihr seid ja nun auf einem Thema, wo auch so ein Vorstand dann schnell mal sagt, das ist ein cooles Thema, das müssen wir nach außen transportieren, das ist wichtig.
Ich habe mitbekommen, ja.
Und das kann hilfreich sein, weil man mehr Visibilität bekommt, aber das kann ja auch Druck erzeugen.
Ja.
Und Beides kann, also man kann sowohl unter dem Radar gut fahren mit dem Netzwerk, als auch ganz weit oben auf hoher Flughöhe.
Ja.
Wie ist das so dein Eindruck mit dem Thema, mit dem ihr da unterwegs seid?
Ja, dazu alles. Also by success. Mhm. Ich hatte mit dir das irgendwann, dass irgendwann Anfang dieses Jahres hatten wir einen Überflut von E-Mails. Das war ein bisschen erschreckend. Also so viele Leute, die von uns etwas da gehört hatten und mit uns und etwas machen wollen. Freiwillig. Ich gab da nicht so viel Zeit, das alles anzufordern. Und ja, das stimmt. Das ist, also einerseits ist cool, dass das so wahrgenommen wird und dann so, du bekommst auch Unterstützung von oben, weil das hier haben wir, das ist so ein Bottom-up-Approach, wirklich, wir haben uns, also die Gruppe von Leuten, die uns kennen, könnten das machen, ja, cool, und dann haben wir den Support von oben bekommen, das ist gut, aber ja, Druck, also da ist immer so, guck mal, wir haben das Netzwerk und die machen coole Sachen und jetzt geh berichtet über was du machst und in alle Runden und sagst, okay, ja, ich erzähle, aber ja, ist auch ein bisschen zu viel Verantwortung vielleicht, kann sich fühlen ein bisschen zu much, wie ich bin Ingenieur, ich mache hier nur Quatschen mit anderen Leuten, ich habe das nicht professionell gelernt, wie man das so ein Netzwerk aufbaut und wie die Social Media pflegt oder solche Sachen, keine Ahnung, so, das ist ein bisschen, experimentieren wir uns da. Ja, weiß nicht, ob das antwortet
eine Frage. Genau. Aber kann ja vielleicht auch hilfreich sein, wenn man so ein bisschen blauäugig an das Thema rangeht, ne? Also wenn man nicht die Expertin der Experte für ein Thema, also für Networking ist.
Warum?
Naja, weil man, also vielleicht hat man nicht so viel Angst vor den Hürden, die dann kommen.
Ach so,
und macht einfach Dinge. Es ist so ein bisschen wie die Frage, alle haben gesagt, das geht nicht. Und dann ist irgendjemand gekommen und hat das einfach gemacht, weil er nicht wusste, dass es nicht geht.
Ach so, okay, jetzt sehe ich, ja, vielleicht ist ein bisschen der, wie sagt man das, es gibt ein schönes Wort, ich komme an das Wort, aber der Mut von den Ignorant oder
ja,
sowas, ja. Das, ja, vielleicht waren wir so ignorant, da haben wir so viel Mut gehabt und dann, ja, wir machen, mal schauen, was passiert und ja, und es bisher läuft gut. Habe ich den Eindruck?
Ja, würde ich auch so sagen. Also zumindest von dem, was ich dann auch mitbekomme. Und wie du auch sagst, ne, wenn jetzt gerade Anfang des Jahres super viele Anfragen reinkamen, du hast gesagt, dann ist es auch manchmal schwer, Nein zu sagen, aber es ist nötig. Einfach weil es gibt, soweit ich weiß, keine Person, die sich mit einer bestimmten Stundenzahl wirklich als Teil ihrer Arbeit diesem Netzwerk widmen kann. Das heißt, ihr macht das alle ehrenamtlich. Wie gelingt euch das dann, Nein zu sagen? Und glaubst du, dass auch das eher so ein Problem ist, was Frauen haben? Also glaubst du, Männern würde es leichter fallen zu sagen, ach nee, das sage ich ab, das sage ich zu. Wie nimmst du das wahr?
Ich überlege. Also ich, ja, vielleicht ist doch ein Problem mehr von Frauen, diese Nein zu sagen. Das fällt schwer. Aber man muss ein bisschen ehrlich mit selbst sein und denken, schaffe ich das? Schaffe ich das gut? Schaffe ich das 80%? Es gab ein bisschen off-topic, aber ich fand, das passt irgendwie. Es gab eine Frau in einer von den Konferenzen, die ich letztens da war, auch innovativen Frauen im Fokus. Und sie meinte, ja, dass manchmal ein Problem aus die deutschen Frauen waren, dass die wollten immer 110, 150 perfekt sein. Und dann manchmal, ich lacht.
Das kommt mir ein bisschen bekannt vor.
Ja, und dann meinte, manchmal 80% ist genug, ist gut genug. Also sie war so eine mega, also super kleine, mega Frau. Das fand ich sehr interessant, diese Aussage. Ja, das stimmt manchmal. Also ich sage nicht Sachen ja sagen und schlecht machen. Aber manchmal will man alles mega perfekt machen und es ist, ja, wenn es nicht perfekt ist, ist es okay auch. Ich meine,
ja.
Aber Nein sagen ist auch gut. Also muss man auf sich trauen und das muss man auch lernen. Und ich denke, der Key, das Schlüssel ist, ehrlich zu sein. Ja, tut mir leid, nein, geht nicht momentan, weil geht nicht.
Und was glaubst du, ist da der schwierigere Schritt, also sich selber einzugestehen, jetzt ist Schluss, noch mehr geht gerade nicht, oder das dann auch der anderen Person gegenüber zu kommunizieren?
Ich denke, wenn also für mich ist, wenn ich schon überzeugt bin, dann ist das, der schwierige Fass ist, dass ich mich selbst überzeugt habe. Also das ist, wenn ich dann weiß, ja, das geht nicht, dann ich sage das. Und das ist jetzt nicht mehr, das ist kein Problem mehr. Aber das sich selbst überzeugen. Mhm. Und ja, es ist immer diese, eine Kollegin meinte, diese Fear of Missing Out. Mhm. Das ist so immer, ja, aber wenn ich Nein sage, dann vielleicht, ja gut, aber wenn du das nicht kannst, ist egal, dann wird irgendwann anders. Andere Sache kommen, die vielleicht doch besser ist als das da. Mhm. Ja.
Wir haben jetzt auch also das Thema auch Nein zu sagen, da ein bisschen unsicher zu sein. Du hattest das auch eingangs beschrieben, dass das immer mal wieder ein Thema ist. Ne? In der Konstellation, wo viele Männer sind, melde ich mich jetzt mit meiner Frage. Ist die vielleicht doof? Hast du da Tipps, wie man mit solchen Unsicherheiten umgehen kann? Also ich meine, du bist jetzt auch schon lange in Jülich, du bist Teamleiterin, du hast mit Sicherheit ein gewisses Standing, bist Teil des Organisationsteams von UNHVC. Hast du da Tipps? Hast du selber, oder wie bist du selber dazu gekommen, nicht mehr ganz so unsicher zu sein?
Ich habe Sachen beobachtet oder ein bisschen, also ich hatte einen Kollegen, der sagte immer, es gibt keine blöde Frage, es gibt immer blöde Antworten. Und er hatte super recht und ich habe mir das versucht, das innerlich zu. Aber dann, ich habe auch beobachtet in Runden, die Männer allgemein, also so not all men, aber ich habe das, da trauen sich Fragen zu stellen, die ich denke, boah, das ist aber jetzt nicht passend oder ich und da keine warmen und dann die Fragen und ist kein Problem und niemand lacht aus. Und ich denke, boah, dann ich traue mich auch, da Sachen zu fragen, auch wenn ich denke, das vielleicht ist nicht so richtig. Und ja, also es ist ein bisschen sich zu trauen, was passiert nicht. Was ist das Schlimmste, das kann passieren? Mhm. Dass jemand kurz denkt, das ist bei einer blöden Frage, gut, dann das bei einer blöden Frage.
Ja, Schulterzucken und weiter. Ja.
Das ist ein bisschen, aber Tipps. Habe ich keinen Tipp. Also man muss selbst das ein bisschen lernen. Mhm. Oder es gibt kein generell Recipe. Mhm. Also man guckt, was für man funktioniert. Ich hatte irgendwann, das war hier einer von diesen Frauenversammlungen vor x Jahren. Ich muss sagen, ich fand diese Versammlung ganz schlecht. Weil es war ein Vortrag von irgendeiner Frau, die hat über Strategien in eine männerdominierte Welt dazu, sich so durchzusetzen. Und der Message, die ich von dieser Veranstaltung daraus gekommen oder für mich war, ihr müsst euch wie Männer verhalten. Ja. Also das ist, was ich lesen könnte vom Ganzen. Und sehr nicht zu Männer, sondern so Alpha-Männer, weißt du, was ich meine? Und ich war überhaupt nicht, warum? Nee, also ich weiß nicht, das ist, fühlt sich nicht richtig an. Jeder hat seinen Weg und kann seine eigenen Strategien und wie man mit Sachen umgeht und in Meetings und alles, aber so ein ja, ihr muss so das Letzte im Meeting dann sitzen, wenn ihr in den Raum kommt, weil da der Letzte, der sitzt, ist der Alpha-Mann. Solche.
Ich hoffe, der Vortrag ist wirklich schon länger her.
Es ist schon, ich meine schon ein paar Jährchen her. Ja, ich habe ein bisschen verdrängt, aber ja. Ist noch, weil ich war total wie, nein, ich weiß es nicht. Für mich zumindest, das war komplett falsch. Also, nee.
Ja, das macht ja auch die Diversität klein, ne? Also das, was du eigentlich mitbringst in deiner Rolle, in deinem Sein, das macht es dann klein, weil du so sein sollst wie der Alpha-Mann.
Ja, genau. Also, nee, also, ja, ich habe vergessen, was du gefragt hattest, aber was hattest du gefragt?
Ich hatte nach Tipps gefragt, wie man diese Unsicherheiten überwinden kann. Gut. Und du hast gesagt, du hast eigentlich keinen Tipp, aber irgendwie was ich rausgehört habe, war einfach machen. Ne? Also es klingt so simpel, aber sich wirklich einfach trauen, Fragen stellen, sich melden, sich einbringen. Und das, was du auch eingangs gesagt hattest, ne? Dieses Thema Netzwerke, Verbündete finden, sich untereinander austauschen. Das macht ihr ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch, ne? Dass ihr euch sowohl in deiner Freundinnengruppe als auch aber im Kolleginnenkreis über bestimmte Themen dann austauscht und euch beratet und gegenseitig unterstützt. Du hattest auch eben die Konferenz angesprochen. Ende März warst du bei der Tagung Innovativ, Exzellent, sichtbar Frauen in der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Und da hast du auch unter anderem das UNHPC-Netzwerk vorgestellt. Was nimmst du mit von solchen Konferenzen? Also du warst Speakerin, du hast aber auch, das hast du gerade auch gesagt, selber an Vorträgen teilgenommen. Was nimmst du mit?
Ja, was nehme ich mit? Ja, ich hatte da geschrieben, dass ich bin noch an Überlegungen. Nee, ich fand zum Beispiel, es gab einen Vortrag von einem Mann, der hat ganz cool Vortrag. Und ein Teil der Vortrag waren so Slides mit Key Messages, weil es ging um mehr Diversität in Firmen zu bringen. Also das war mehr fokussiert auf Industrie. Aber da diese Folien waren so sehr kurz und knapp und easy zu lesen, was kann man als Einzelperson machen. Und das fand ich sehr gut. Und ich hatte dann wir mussten das irgendwie in unser Institut in irgendeiner Form da sichtbar machen, diese What can you do as a woman? What can you do as a man? What can you do as a
Führungskraft?
Führungskraft und auch aus der Personalgewinnung-Perspektive.
Ja, also so. Recruiter dann, ja.
Was ich da in diesen Tagungen auch gehört habe, ist, das sind viele Ideen, aber am Ende, was auch ein bisschen pessimistisch ist, dass man braucht auch Strukturen, die von oben kommen und das Ganze sich ändert. Aber als Person kann man trotzdem was machen, als Einzelperson. Deswegen das fand ich interessant. Was fand ich auch war cool, diese Kampagne Not a Token Woman von der RWTH Aachen, das fand ich sehr gut. Ich hatte das auch in LinkedIn bevor die Tagung gesehen und das ist mir auch aufgefallen, weil das war, die hatten so Wissenschaftlerinnen gefragt und genommen und da Foto gemacht und mit einem Zitat in groß, das war "We all know how she got the position" und dann in klein war "because she was the most fitting person" oder sowas in der Art. Aber was sehr ist optisch sehr, weil die Frauen nicht lachen.
Ja.
Und das ist anscheinend, ich habe über diese Kampagne ein bisschen erzählt und was die da, wie die Reperkussion, wie heißt das? Also wie die sich in den Medien gespiegelt hat. Es haben viel mehr gewonnen als das Geld, das die investiert haben in diese Kampagne. Ja. Das war sehr schlau. Diese auch nicht lächelnde Frauen, die so sehr stark und diesen Message, die als Vorurteile man bekommt.
Also eine starke Bildsprache, dann aber auch auf der Textebene nochmal. Ja.
Das fand ich auch sehr interessant zu hören. Gab es auch sowas wie ein Workshop, so eigene Sichtbarkeitsstrategie entwickelt. Das ist auch ein bisschen so, wie man in Social Media da, aber nicht nur Social Media, sondern auch innerhalb dem Institut, wie man so mehr sichtbar ist, sodass also bessere Chancen für die Weiterentwicklung der eigenen Forschung und solche Sachen. Ja, also viele Ideen, was man später von alles da selbst nimmt, ist eine Frage, aber ist gut, den Austausch tut gut. Also
Eine Frage hätte ich noch zu diesem Thema, wirklich dann auch Veranstaltungen oder auch spezifische Formate gezielt für Frauen. Also da gibt es ja wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite von Karriere-Events, die gezielt für Frauen sind, Netzwerkveranstaltungen, aber auch Mentoring-Programme, verschiedene Angebote. Und was ich immer mitbekomme, ist die Diskussion, braucht es das? Brauche ich als Frau wirklich immer diese, ich sag mal, Extrawurst? Oder ist das wirklich auch gut, wenn man diesen, ich sag mal, Schutzraum hat, den Raum, wo man wirklich unter sich ist, unter Frauen? Wie schätzt du das ein? Also
ob man braucht solche
spezifischen Formate, genau, rein für Frauen. Ich meine, UNHPC ist auch ein Frauennetzwerk. Ja. Soweit ich weiß, unterstützen euch aber auch Männer.
Ja, ja.
Wie schätzt du das ein?
Ja, das ist auch eine Frage. Also, ich denke, nicht jeder braucht sowas. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort ist. Ich meine, es gibt Frauen, die, ich habe das wahrgenommen, die sich entscheiden, das Problem total zu ignorieren und in dem Wissenschaftskontext und dann sich entscheiden, so richtig nur auf Science zu fokussieren. Und ich finde, das ist auch deren Entscheidung und ich kann das total nachvollziehen, weil das Ganze, was ich erzähle, was du schon gesagt hattest, ehrenamtlich und freiwillig, das ist eine Doppelbelastung. Wenn du so richtig in Karriere machen willst, wenn du Karriere machen willst und dann auch solche Themen, die dich widmen musst und das ist, du musst für dasselbe, was ein Mann dann schaffen würde, dann doppelt quasi arbeiten.
Mhm.
Aber jeder kann und muss sich entscheiden und es ist total okay für, ich denke, jeder muss sich selbst wissen. Für mich war das zu ignorieren, keine Frage.
Mhm.
Also da etwas versuchen zu machen, ich könnte einfach nicht sagen, ich ignoriere das Ganze, nee, ich will was machen, etwas Kleines. Also als Person, was kann man machen? Deswegen das zu bieten, anzubieten, wichtig.
Ja.
Das Angebot ist da, du kannst das wahrnehmen oder nicht, aber das Angebot besteht.
Mhm. Ja, du hast gesagt, du schreckst ein bisschen davor zurück, ein Role Model zu sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du auch mit Sicherheit für viele junge Frauen oder Nachwuchswissenschaftlerinnen durchaus auch ein Role Model bist. Yes. Oder zumindest ein Vorbild oder eine Person, an der man sich orientieren kann, also von dem, was du jetzt hier heute erzählt hast. Ich persönlich finde das sehr, sehr inspirierend und total schön auch zu sehen, ne, dass es das eben gibt, dass sich Personen über die eigene Arbeit hinaus noch für Themen engagieren. Von daher, glaube ich, das gibt mit Sicherheit der einen oder anderen Person auch was, sich das im Nachgang anzuhören.
Danke.
Ist ja auch ein Unterschied, ob man Role Model ist dadurch, dass man aktiv Vorbild sein will oder ob man einfach so ist, wie man ist.
Ja.
Und wenn man Role Model ist dadurch, dass man ist, wie man ist, dann wirkt das erstmal viel natürlicher.
Total.
Und natürlich auch authentischer, ne?
Ja, ja. Aber wie gesagt, Role Models, es ist scary, weil man sieht nicht die Schwierigkeiten und es gibt viele Schwierigkeiten dahinter. Und
aber daran arbeitet ihr ja auch, beziehungsweise, so wie ich das zumindest auch gesehen habe, beispielsweise auf dem Blog, dass ihr ja auch über Herausforderungen sprecht, über Dinge, die schwierig sind. Also genau das eben transparent zu machen, scheint ja auch, so wie ich das wahrnehme, wirklich ein Teil eurer Arbeit zu sein. Oder auch die Veranstaltung, ihr habt zum Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft hier am Forschungszentrum eine kleine Panelrunde gemacht, die wurde moderiert. Das waren 4 Wissenschaftlerinnen, die dort berichtet haben. Das war auch teilweise emotional, das war persönlich und es ging auch viel um Herausforderungen. Ich glaube, das ist auch, zumindest so wie ich das wahrnehme, wirklich ein sehr, sehr wertvoller Teil auf eurer Arbeit.
Ja, also ja, das stimmt. Schwierigkeiten da zeigen. Das hatten wir auch wir haben in dieser Konferenz, Supercomputing-Konferenz, die wir jetzt für das 3. Mal werden wir auch so ein Panel organisieren mit Frauen, die da in den High-Performance-Computing auch so coole Sachen machen. Und als wir angefangen haben, dann eine von den Sachen war, aber wir müssen auch real bleiben, also so. Und auch über den Kryptonite reden. Also nicht nur Superheroes, Supercomputing-Heroes, Superpower, aber was ist dein Kryptonite? Das war auch eine von den Fragen, die wir die Frauen stellen wollen. Weil wir finden das wichtig. Also so die Wahrheit quasi zu zeigen.
Mhm. Okay. Wollen wir Gans oder Biber spielen?
Ja, ich freue mich.
Du kennst es ja schon.
Ich kenne das schon.
Wir versuchen das ja mal so ein bisschen zu individualisieren. Und bei der guten Vorbereitung, die Alissa hier in ihrem Perfektionismus getrieben hat, mit diesem vielseitigen Dokument, ist natürlich auch das perfekt rund. Du findest dich vielleicht in einigem wieder. Ich lese es auch gerade zum ersten Mal wirklich.
Ach, echt?
Ich lese es jetzt mal vor. Du kennst das Spiel ja, also du entscheidest dich einfach für einen von beiden Begriffen und wirfst ihn spontan hier rein, ja?
Okay.
Okay. Dann wäre der erste Hip-Hop oder Jazz-Dance?
Ui, nein! Das ist nicht schwierig. Ach nee. Jazz-Dance.
Wissen oder können?
Können.
Laptop oder Notizbuch?
Laptop.
See oder Wald?
Wald.
Duzen oder siezen?
Duzen.
Okay, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Die Kathedrale von Valencia oder der Nidarosdom von Trondheim?
Ach so, die Kathedrale von Valencia.
Digital oder analog?
Digital.
Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Nachteule.
Gedrucktes Buch oder E-Book?
Hi. Ja, E-Book.
Wikipedia-Artikel schreiben oder lesen?
Lesen.
Strand oder Berge?
Strand.
Treppe oder Aufzug?
Treppe.
Kino oder Theater?
Theater.
Teamfrühstück oder Feierabendmarkt?
Teamfrühstück.
Schnitzeltag oder No Beef Burger?
No Beef Burger.
Dienstreise oder Videokonferenz?
Dienstreise.
Sport oder Couch?
Sport.
Planung oder Spontanität?
Planen.
Büropflanze oder Familienfoto?
Büropflanze.
Tapas oder Paella?
Paella.
Linux oder Windows?
Linux.
Das ist gut, die Leute sagen immer alle Mac, wenn wir diese Frage stellen.
Ja, ich habe es gehört und mich gefragt.
Büro oder Homeoffice?
Büro.
Indoor oder Outdoor?
Outdoor.
Paper schreiben oder Vortrag halten?
Vortrag halten.
High Performance oder High Capacity?
High Capacity.
Seekasino oder selbst kochen?
Seekasino.
Juben HPC Lunch oder Mittagspause mit den KollegInnen?
Das sind am Ende quasi dasselbe. Juben HPC Lunch.
Anruf oder E-Mail?
E-Mail.
Und zuletzt Einzelbüro oder Gruppenraum?
Gruppenraum.
Und dann noch zum Abschluss den einen Lieblingspodcast, den du uns gerne allen empfehlen möchtest.
Also ich höre nicht so viele Podcasts, aber ich finde, dass ein Kollege mir da vorgeschlagen hat, das ist mega, das alles gesagt von der Zeit. Deswegen die Runde von das oder das kenne ich auch von dem Podcast. Ich fand mega dieses Spielchen, alles gesagt.
Dankeschön.
Danke dir, das hat Spaß gemacht. Bevor wir zum Ende kommen, Christina, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Gibt es noch was, das du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Irgendwas, das nicht unerwähnt bleiben soll?
Nicht, dass ich denken kann. Ich denke, ich habe genug gequatscht.
Dann vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Gespräch, für die persönlichen Einblicke. Und ja, zum Abschluss bleibt uns noch ein Dank an alle, die den Podcast hören. Wir freuen uns, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und auch wenn Sie uns weiterempfehlen. Lassen Sie uns gerne Ihr Feedback da und bleiben Sie gespannt.
Dankeschön.
Danke dir.
Danke, tschüss.
Tschüss.